Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zoom Talk, der ersten Folge im Jahr 2022. Mein Name ist Ingolf Putzbach, ich bin Geschäftsführer von Zoom Homo Sapiens und ich begrüße wie immer hier meinen Co-Moderator ganz herzlich, Oliver Lang. Olli, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank und hallo zusammen und frohes neues Jahr, die erste Folge des neuen Jahres. Wir haben mit der letzten Jahr am letzten Tag des Jahres aufgehört und haben heute auch eine ganz besondere Folge wieder zu Beginn des Jahres. Jemand eher Untypisches für uns hier als Gast, die Corinna Egerer, die gleich was zu sich selber sagt, aber sie ist Moderatorin und auch Organisatorin von zumindest einer großen Konferenz, vielleicht sind es auch mehrere, Corinna, wirst du uns gleich erzählen, und hat deshalb eine ganz andere Sicht auch auf die Dinge und auf die Industrie. Wir sind sehr gespannt, Corinna, heute, und wie bei jedem Gast sagen wir erstmal, stell dich doch bitte mal kurz unseren Hörern vor und was du tust und vor allem, was dich dahin gebracht hat, was du tust, dann ist für uns ja schon eine ganz besondere Spezies, eine Moderatorin hier vor uns zu haben.
Wow, das war ein ganzer Blumenstrauß an Intro. Vielen Dank, lieber Olli. Und ja, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr. Und es ehrt mich natürlich sehr, dass ich heute hier beim allerersten Talk im neuen Jahr dabei sein darf. Ja, du hast eine ganze Menge Fragen auf einmal gestellt. Ich bin in der Tat, ich bin als Moderatorin tätig in den Bereichen Wirtschaft, Politik und angrenzende Schnittstellen, sage ich immer. Das ist das, was ich sozusagen hauptberuflich mache. Und ja, deshalb aber auch, wie ich schon sage, also wenn ich sage Wirtschaft, Politik, angrenzende Schnittstellen, ich bin eben keine Journalistin, sondern ich bin jemand, der vor allem auch für die Finanzindustrie moderiert und eben einfach ja aus der Ecke der Wirtschaft kommt und von dort auch die relevanten Fragen, ja, vielleicht, ich will nicht sagen besser kennt, aber auch anders kennt, als es ein Journalist tut. Und insofern bin ich für Unternehmen tätig, für Verbände tätig, für ja ganz viel auch politische Organisationen oder öffentliche Institutionen. Das Ganze mache ich europäisch, also in Englisch und Deutsch, aber eben quer durch Europa bin ich da unterwegs. Und ja, wenn du sagst, ich mache dann auch noch eine eigene Konferenz, dann in der Tat, ich habe irgendwann in dem Zusammenhang, habe ich mal eine Digital Finance Konferenz moderiert. Und dann habe ich gedacht, so ein ähnliches Format, das bräuchte, ja, das müsste man nochmal aufbauen. Und daraus ist dann eine Idee entstanden. Das ist nämlich die Idee zur Frankfurt Digital Finance geworden. Das ist eine Konferenz, die hier das, wie sage ich denn, das europäische Ökosystem verbinden soll. Also die unterschiedlichsten Player, die unterschiedlichsten Themen, aber auch die unterschiedlichsten Regionen quer durch Europa und das aus Frankfurt heraus mit einem Hub-Gedanken eben, um ja, zu sagen, wir verbinden diejenigen, die sich für dieses Thema interessieren. So, das ist meine eigene Konferenz neben der Moderationsseite. Und ja, warum jetzt gerade Digital Finance? Nicht nur eben, weil ich es irgendwo gesehen habe, sondern eben auch, weil ich lange Jahre selber für die Deutsche Bank gearbeitet habe. Das darf man wahrscheinlich an dieser Stelle sagen. Also ich habe ja, ich habe nicht nur Wirtschaft studiert, sondern war da danach in der Unternehmensberatung, bin dann in den Einzelhandel gegangen, zur Rewe nach Köln, danach zur Deutschen Bank und von dort aus habe ich mich selbstständig gemacht, weil ja, der ein oder andere sah mich immer mal moderieren und meinte, ein vermeintliches Moderationstalent bei mir zu entdecken und mir hat die ganze Sache so viel Spaß gemacht, dass ich irgendwann gedacht, vielleicht ist da was dahinter, ich probiere das mal aus und aus dem Probieren ist eigentlich, ich würde sagen, beruflich die beste Entscheidung meines Lebens geworden, nämlich der Weg ins Unternehmertum.
Ja, total lustig. Wie kommt man denn dann auf die Idee? Also man sagt einem ja immer wieder ja, Talente nach. Und wie kommt man auf die Idee? Und was sind vor allem die ersten Schritte? Also ruft man beim alten Arbeitgeber der Deutschen Bank und Rewe an und sagt, du, hab ja schon mal bei euch moderiert, kann ich nicht mal als Externer auch nochmal? Oder was sind denn dann die ersten Schritte in die Selbstständigkeit eines Moderators, der jetzt nicht aus dem Journalismus kommt, was, glaube ich, so wie du es abgegrenzt hast, auch natürlich oder vielleicht natürlich her ist? Ich wüsste gar nicht, was die ersten Schritte wären.
Also ich fange mal ganz früh an. Ein ganz wesentlicher Schritt ist ganz sicher, dass ich aus Köln komme. Und Köln ist ja berühmt für Karneval. Und ich sag mal, diese grundsätzliche Frohnatur, die ist mir, ja, die ist in mir. Und dieses Gehen, wenn man es als solches bezeichnen will, und auch das Mögen von Bühnen und von einem Stück weit sich ja auch auf einer Bühne präsentieren zu wollen, ich glaube, das geht da alles ineinander. Aber das ist etwas, was man auch später entdeckt. Ansonsten ist das Ganze ziemlich evolutionär, würde ich sagen. Ich habe bei Rewe seinerzeit Zeit, ganz zufällig, hatte ich mal die Idee, wir hatten einen großen Kölner Weinkeller. Das ist jetzt ein Stück weit weg von der Finanzindustrie, aber da lagerten so die Weine im obersten Segment. Ja, da, wo der Supermarkt aufhörte, da fing der Kölner Weinkeller an. Und ich habe dieses tolle Kellergewölbe gesehen, ein alter Nasskeller, habe gesagt, Mensch, hier muss man doch mal Konzerte machen. Ja, da kann man doch nicht nur Wein verkaufen. So. Und das war die Geburtsstunde einer Eventreihe, die dann ich innerhalb der Rewe veranstaltet, obwohl ich einen ganz anderen Job hatte. Also ich war dort zuletzt Geschäftsführerin einer Rewe Card GmbH. Also ich habe mich um Kundenkarten gekümmert. Aber das hier war dann so sonntagsabends, habe ich klassische Kammermusikkonzerte im Kölner Weinkeller anmoderiert. So, und da sah das mal der damalige CEO und der sagte, Mädchen, das kannst du. Und fortan moderierte ich für die Rewe, ich weiß nicht, alle möglichen Formate. Und tat das immer so nebenbei. Und um ehrlich zu sein, ich habe mich gar nicht getraut, jemandem zu sagen, dass mir das Spaß macht. Also irgendwie, ich hatte Lust dazu. Das war so eine, ja, es war echt mein Hobby sonntagsabends. Und dann kam ich nach vielen Jahren Rewe in die Deutsche Bank. Ich sage immer, das verbindende Element war das Stück Plastik. Ja, auf der einen Seite habe ich Kundenkarten gemacht. Bei der Deutschen Bank fing ich dann an und habe Kredit- und Debitkarten gemacht. Und nach einiger Zeit sah mich dann wieder mal einer moderieren, irgendwo privat, für eine Alumni-Organisation. Und der rief dann am nächsten Tag bei mir an und sagte, Sie, ich habe da in 3 Wochen den Hilmar Kopper, können Sie den moderieren? So, und das war dann das nächste Mal, dass das irgendwie auffiel. Und wieder fing das an und wieder moderierte ich da auch das ein oder andere. Wieder machte es mir Spaß und irgendwann denkt man sich, wenn der liebe Gott irgendwie sowas zweimal schickt, ja, vielleicht winkt er dir mit dem Zaunpfahl, vielleicht sollst du ganz was anderes machen. Und nun hatte ich ja auch verschiedene Industrien gesehen, ja, zuerst die Beratung nach dem Studium, dann die eine Breite an Branchen mir gezeigt hat, dann eben die Rewe mit traditionellen natürlich Einzelhandel, dann aber auch einem Touristikzweig, später dann die Bank dazu. Ich gedacht, das macht ja durchaus Spaß, so über die Branchen hinweg quer auch tätig zu sein, auch zu sehen, was im einen speziell ist, ist im anderen gar nicht so anders ganz oft. Ja, ein bisschen übersetzt, aber ganz viele Dinge, die man gelernt hat, dessen lassen sich dann auch ein Stück weit modifiziert dann auch in einem anderen Bereich anwenden. Ja, und so kam dann irgendwie, dass ich mir dann überlegt habe, naja, Bank ist schön, aber vielleicht die Welt ist ja doch irgendwie viel bunter, warum probiere ich das nicht? Ja? Und Stichwort probieren, da gibt es dann immer so einen Moment im Leben, wo man sich denkt, wenn ich jetzt, wann dann? Und ich hatte, oder unsere Tochter war schon geboren und die war dann ein paar Jahre alt irgendwann, also 3, 4, 5 irgendwas war sie in dem Dreh. Dann habe ich gedacht, das ist doch jetzt eigentlich, die ist jetzt aus dem Gröbsten raus, jetzt kann ich das mal versuchen. Und dann habe ich die Deutsche Bank einfach sukzessive ein Stück weit runtergefahren und habe dann mich von dort aus selbstständig gemacht, zunächst mit einer Art Nebentätigkeit, immer natürlich genehmigt und so weiter, ja, alles im ganz offiziellen Bereich. Und irgendwann kann ich mich an das Vorstandsmitglied einer anderen Bank erinnern, der mir sagte, Corinna, ich kann dich ja gar nicht buchen, solange du auf der Payroll der Deutschen hockst. Ja, und das war so der Moment, wo ich dachte, hey, warum probiere ich das jetzt nicht? Und dann hatte ich mir zu dem Zeitpunkt schon ein Büro gemietet. Und dann hatte ich sehr nette Bürokollegen, ich war da zur Untermiete und die haben mir gesagt, du, jetzt heißt es durchhalten und an dich glauben und du musst jetzt vielleicht 1, 2 Jahre echt Durchhaltevermögen haben, aber dann geht das schon. Und ja, so in Köln würde ich sagen, er hätte noch immer Jutje Jange, ne? Also frei nach dem Motto, es wird dann alles gut. Und genau so ist es dann gegangen. Ja? Also es hat nicht die 2 Jahre gebraucht, die prophezeit haben. Es hat dann so, ich würde sagen, 15 Monate hat es gebraucht, bis das Thema lief. Ja? Zuerst sitzt man dann alleine im Büro und denkt sich, was mache ich denn jetzt? Ja? Wer wartet denn eigentlich auf mich? Wer wollte mich denn alles buchen? Aber so, man muss dann auch ein bisschen Glück haben. Aber da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen.
Okay, witzig.
Super spannend, finde ich. Also das ist ja ein sehr vorsichtiges Hineintasten in die Selbstständigkeit. Ne? Ist nicht so wie Startups, die heute überall beschrieben werden. Erstmal Geld einsammeln und Technik bauen und dann geht's richtig los. Ist wahrscheinlich auch der ganz normale Weg in die Selbstständigkeit tatsächlich. Wenn man tatsächlich dann als Moderator tätig ist, dann gibt es ja wahrscheinlich auch Höhen und Tiefen. Ne? Mal ist wahrscheinlich die Auftragslage so, dass man gar nicht alles befriedigen kann. Und dann gibt es vielleicht auch mal wieder etwas ruhigere Phasen. Gerade Corona, hast du das in irgendeiner Weise gemerkt in deiner Selbstständigkeit?
nächste Frage. Nein, ganz klar. Ja. Ich glaube, eines muss man auch verstehen. Also man muss, auch ein interessanter Weg ist, sein eigenes Geschäft mal zu verstehen. Mir war nie klar, wie zyklisch das eigentlich ist, diese ganze Moderation. Ja. Also du kannst im Prinzip den Sommer, den Hochsommer, sage ich jetzt mal, alles, was ab Mitte Juli bis Mitte August stattfindet, kannst du mal ausbuchen aus dem Kalender im Wesentlichen. Und das Gleiche gilt natürlich nochmal 4-6 Wochen über Weihnachten. Da macht kein Mensch eine Veranstaltung. Und ich meine, ich mache ja kein Fernsehen, was das ganze Jahr läuft, sondern ich mache Live-Events. Und dann, wenn Unternehmen oder Institutionen ihre Kunden oder Geschäftspartner einladen oder eben eine interne Führungskräftekonferenz oder sowas machen. So, das ist ansonsten, ja, das hat unheimliche Peaks, klar. Also dieses da kurz nach Ostern bis zum Sommer und dann dieses ab Anfang Oktober bis Ende November, da kannst du dich klonen. Und in der Tat hat dieses Geschäft ein Problem. Ja? Ich bin selber immer der Flaschenhals. Also das kannst du nicht beliebig skalieren, aber dennoch, man lernt sehr stark, was zu einem passt, wo man sich dann auch gut zu Hause fühlt, Schrägstrich, dann auch gut ankommt. Und da gewinnt man auch ein Gefühl für Branchen, für Arten von Unternehmen oder Verbänden, für die man in Frage kommt. Und so baut man sich dann auch sukzessive oder sowas, zumindest bei mir, so habe ich mir sukzessive auch eine Stammkundschaft aufgebaut, wo es dann auch Weiterempfehlungen nochmal gibt und so weiter. So, Stichwort Covid, das war, ich will es nicht eine krasse Erfahrung nennen, aber das war schon etwas, was ich mir so nicht gedacht hatte. Also im ersten Moment, es war dieses Frühjahr 2020 und meine Auftragsbücher waren so voll wie nie zuvor. Es wäre der beste Frühling ever gewesen. Und ich war so stolz auf mich und dachte, boah, das ist jetzt richtig meine Nummer. Und dann kam dieses Covid rein und das erste war dann irgendeine Messe, die schon was absagte. Und dann kam der nächste und dann, und so weiter und so fort. Es gibt dann immer so Verträge, wo man denkt, die braucht man eh nie. Ja? Also was ist, wenn so eine Veranstaltung abgesagt wird? Du willst dich aber auch nicht mit dem Kunden streiten über höhere Gewalt, yes oder no. Also bottom line, der Umsatz von jetzt auf gleich zero. Ja? Wirklich null. Und dann stehst du da und dann siehst du Leute, die Krisengewinner sind und dann denkst du dir, was habe ich falsch gemacht im Leben, ja? Ernsthaft. Und in meinem Fall war ich ja nur noch doppelt in der Finanzindustrie. Ich habe immer so gedacht, na ja, wenn das mit dem Moderieren vielleicht irgendwie mal nicht so ist, dann hast du den zweiten Arm dieser Frankfurt Digital Finance, die ja nun gerade erfunden war als Konferenz, die ja nun richtig gut gelaufen war das erste Mal. Und nun war das ja auch Eventbranche. Wenn du mich gefragt hättest vorher, hätte ich dir 10-mal eher an die Wahrscheinlichkeit geglaubt, dass es ein Computervirus gibt, was die Welt lahmlegt, als ein Menschenvirus. Ja? Insofern war das irgendwie völlig irre. Aber auch da hilft es irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob gute Freunde helfen oder ob was es jetzt wirklich war, aber ich glaube, es ist eine gewisse Realitätsnähe und sich auch zu sagen dann, was kann ich aus der Situation machen? Ne? Ich glaube immer noch, dass viele auch, die in der Situation waren oder vielleicht auch noch sind, wo die Branche betroffen ist, man kann Dinge tun. Und wichtig ist, sich selber an den Haaren wieder hochzuziehen und zu sagen, was kann ich jetzt damit machen? Was habe ich für Kompetenzen und wie kann ich sie vielleicht neu zusammenpacken? Ja? Anders als der alten Welt hinterherzuhängen, weil das, glaube ich, das ist echt schwierig. Und so habe ich es eigentlich geschafft, also um ehrlich zu sein, jetzt hier wenn ich meinen Moderationsumsatz oder meine Aufträge anschaue für 2021, waren die auf Vor-Covid-Niveau. Also das ist alles voll in Kamera rübergegangen. War für mich auch nicht so ganz leicht zuerst, weil ich eigentlich nie wirklich Kamera gemacht hatte. Ich war so eine Live-Frau, ich brauchte diese Menschen, die vor mir Reaktion zeigten. Jetzt redest du in so einen roten Punkt. Ja, kann man aber lernen, geht ganz wunderbar. Ist manchmal ein bisschen lustig, vor allem dann, wenn es so Events gibt, wo noch nicht mal ein Speaker vor Ort ist, sondern nur du als Moderator und das Technikteam in so einem grünen Studio sitzt oder stehst. Aber das hat mir eigentlich dann auch Spaß gemacht und ist natürlich nicht ganz das gleiche wie vorher, aber zumindest hat sich das jetzt wieder erholt. Das hat jetzt mal im Herbst wieder, oder was heißt im Herbst, jetzt gerade so ein bisschen einen Knick gekriegt, weil erste wieder Live-Events geplant hatten. Die werden jetzt gerade wieder abgesagt. Das kommt aber wieder. Das ist jetzt nicht das Problem. Wenn die Krise jetzt länger dauert wieder, dann wird das nochmal online gehen. Und ansonsten kommt das, denke ich, dann zum Frühjahr wieder in ein Live-Event. Ja. Das wäre zumindest mal die Hoffnung, die ich hätte, sagen wir so.
Ich glaube, wir alle. Haben sich denn die Themen auch geändert? Also du hast ja, das ist wahrscheinlich viel themenspezifisch, was du machst. Also die werden nicht einfach einladen und moderieren mal, was du möchtest, sondern da wird es wahrscheinlich immer themenspezifische Events geben. Haben sich denn, vielleicht auch nicht nur durch die Corona-Krise, sondern generell, siehst du irgendeine Entwicklung in den Themen? Also ich glaube, Ingolf und ich würden natürlich jetzt gerne hören, dass die Digitalthemen die Oberhand gewinnen. Und wie immer ist es so, dass für uns zwei das zwar stimmen mag, Ingolf, aber für den Rest der Welt vermutlich nicht, für meine 80-jährige Mutter. Aber siehst du irgendwelche Entwicklungen in den Themen und jetzt auch gerade durch Corona noch mal verstärkt getrieben, oder sagst du, geht eigentlich immer um dasselbe?
Nein, also das ist ganz klar. Kann ich ganz deutlich mit Ja beantworten. Klar gibt es eine Entwicklung von Themen und es gibt immer, ja, es gibt die sogenannten Modethemen oder was auch immer, ja. Wenn wir früher geredet haben über Public-Private Partnerships oder ich weiß nicht, was so die großen Themen plötzlich waren oder kam die Mobilitätswelle. Im Moment ist das Thema ganz deutlich, also auf der einen Seite natürlich das Thema Digitalisierung, bis dass es keiner mehr hören kann, in jeder Facette. Dann das Thema Sustainability. Ich glaube, das ist auch jetzt jedem klar, so, nicht nur sogar in der Finanzindustrie, aber überall quer durch den Garten, ja? Also von wirklich Green Tech über, ja, bis hin zu wirklich einer nachhaltigen Unternehmenstransformation, bis hin zum ganzen Risikomanagement und Daten, AI, was damit zusammenhängt. Das und vielleicht für die Finanzindustrie nochmal das ganze Thema, was roundabout Blockchain, Krypto, Digital Assets, ja, alle diese alternativen Asset-Klassen dann auch dahinterliegend betrifft, also solche Dinge. Aber das ist ganz klar eine Entwicklung. Und das ist aber auch ganz schön. Man kann vieles eben mitnehmen oder eben auch dann wieder transferieren in die unterschiedlichen Kunden. Vielleicht noch eines, Nachfolge. Ich habe sehr viele Mittelstandskunden jetzt im Moderationsbereich. Da ist das Thema Nachfolge ein sehr, sehr großes, nicht nur gewesen, sondern immer noch. Und Nachfolge geht gerade so ein bisschen rein in dieses Thema Digitalisierung. Da geht es dann wieder um Unternehmenstransformation. Ja? Also wie kann der abtretende, meistens männliche Inhaber das dann so weitergeben, dass dieses Ding zukunftsfähig ist und innerhalb der Familie, außerhalb der Familie und so weiter. Und das vielleicht auch noch so zum Thema Kundenentwicklung. Ich hab sehr viel in der Tat Kunden im Mittelstand. Das ist etwas, was mir offensichtlich liegt oder wo ich mich auch sehr zu Hause fühle. Ja. Das betrifft eben Unternehmen allein, das betrifft aber dann eben auch die zugehörigen Verbände, Verbünde, Dachverbände, was auch immer es dann da gibt, aber auch politische Tagungen, die dann so machen. Ja. Da gibt es allerhand sehr Spannendes.
Jetzt haben wir ja in den letzten Wochen viel über Greenwashing und sowas gehört und ohne dass du jetzt das Mandanten oder Klienten Bashing machen sollst, aber hast du manchmal den Verdacht, dass eine Konferenz mit dir zu organisieren und über ein Thema zu sprechen dann auch alles ist, was die Leute machen, oder ist schon auch mehr dahinter? Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich mich irgendwie als sozial verträglicher Arbeitgeber oder so positionieren wollte, dann hole ich dich her, mache da eine tagelange Konferenz mit dir oder einen Tag lang Konferenz mit dir und bin dann irgendwie oder halte mich dann für in meinem Umfeld positioniert. Oder sagst du bist schon ein Schritt von vielen ehrlichen Schritten, die da folgen müssen, um ein ESG-konformer Arbeitgeber oder Anbieter zu werden. Ich kann mir vorstellen, man missbraucht dich vielleicht teilweise auch, um irgendwie so ein Gesicht nach vorne zu zeigen, sagen, wir sind das jetzt, aber die eigentlichen Schritte hinten dran, die noch passieren müssen, fehlen. Hast du da manchmal, also ohne jetzt jemanden in die Pfanne hauen zu wollen, hast du manchmal das Gefühl, du bist missbraucht da auch oder benutzt?
Nee, komischerweise nicht. Also das würde ich jetzt auch ehrlich sagen, wenn das so wäre. Da wäre ich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht die Richtige, um da so ein Thema zu transportieren. Ja? Ich bin ja jemand, der kommt sehr stark vom Inhalt, ne? Und weniger vom großen Fernsehgesicht, als dass ich sage, ich verstehe davon was und ich bin in der Lage, auch hier die Kundschaft oder Geschäftspartner zu verstehen, deren Denkweise. Und da möglicherweise ein Moderator ist ja auch immer nicht nur der Steuermann, sondern auch ein Transporteur. Ne? Der muss ja den Draht entwickeln zum Publikum und idealerweise auch so eine Atmosphäre schaffen, ein Set the Scene machen und so weiter. Ich erlebe eigentlich eher, dass wenn solche Themen auf die Agenda von der Veranstaltung gesetzt werden, ja, dass es dann schon, der Fisch tickt ja immer von oben, dann hat wirklich die Führungsebene da eine klare strategische Stoßrichtung definiert. Und dann geht es ganz oft, das erlebe ich auch, ich moderiere ja auch interne Veranstaltungen von großen Unternehmen, ja, wo Führungskräfte abgeholt werden, da ist wieder das Stichwort Transformation, vielleicht ist das so ein bisschen ein Meta-Begriff, den wir hier auch festmachen können, aber ich denke, da wird sehr viel dann, da ist die Strategie ist festgelegt und dann geht es darum, wie gewinne ich meine Leute, damit das eine ehrliche Sache wird, welche Bausteine muss ich alle dazu nehmen und so weiter. Und kein Mensch traut sich heute mehr, vor Kunden oder Geschäftspartner zu treten mit einem gegreenwashten oder was weiß ich, oder einem halben Digitalisierungsvorhaben, wo er dann sofort, ich glaube, dafür ist die Welt sehr, sehr transparent geworden und da gibt es dann sehr schnell auch Leute, die es entdecken. Ne? Also zumindest betrifft das jetzt mal so das Gros meiner Kundschaft, würde ich mal so sehen. Ich überlege gerade, ob es irgendeinen anderen Fall gab, wo ich so einen Verdacht mal hatte, aber würde ich so nicht sehen wollen. Nun mache ich auch keine Werbeshows oder sowas, ja, da kann sowas vielleicht eher mal vorkommen, aber wenn du wirklich mit Kunden, Geschäftspartnern, sonst welchen Stakeholdern in Kontakt trittst als Unternehmen, auch auf eine inhaltliche Plattform oder Auseinandersetzung gehst, ist meine Erfahrung, dass das ehrlich ist.
Die Themenbandbreite, die du eben so aufgezeigt hast, ist ja schon enorm. Wie tief bist du dann eigentlich schon immer in den Themen drin und wie stark musst du dich doch noch inhaltlich auf die Moderation einstellen? Wie viel Vorbereitung brauchst du, bis du moderieren kannst?
Das ist die klassische Frage, wie viel Vorbereitung. Das kann ich nicht über den Daumen sagen. Also was ich sagen kann, ist, am Ende lieferst du Oberfläche ab, aber dort so wahrgenommen zu werden, dass du eben ein gleichwertiger Gesprächspartner bist, musst du einmal tief rein, um die richtige Oberfläche zu treffen. Das ist mein klares Verständnis auch der Sache. Und das kommt natürlich aufs Thema an, wie weit ich nochmal selber rein muss. Ich sag für mich immer, ich mache alles das oder ich moderiere die Dinge, wo ich sag mal, zumindest in 2 Tagen als Normal-BWLer verstehen kann, worum es geht, was die klaren Themen sind. Und so weit musst du kommen, dass du ein ebenbürtiger Gesprächspartner bist. Ja? Wenn gerade auf einem Panel ganz gefährlich, wenn du so eine Podiumskonferenz hast oder so eine Podiumsdiskussion, würde ich sagen, ganz gefährlich, dass du, das ist vielleicht, das will ich will es nicht unterstellen, aber es mag auch manchmal mit Frau zu tun haben. Ne? Ich mache sehr viel Technik oder Mittelstand, ne, wenn ich das sage, da ist immer Technik dahinter. Da musst du als Frau mal schon zeigen, grundsätzlich in den ersten Sätzen wird das klingen, klar, ob oder ob nicht du akzeptiert bist oder nicht, aber da muss man schon zeigen, dass man Ahnung vom Inhalt hat, sonst läuft das Ding nicht und sonst bist du, ja, ist man da eigentlich verloren. Und das ist mein Verständnis der Sache nicht, sondern der Moderator ist, ne, in Englisch heißt das so schön Facilitator, das ist derjenige, der also die ganze Sache am Ende auch ein Stück weit ermöglicht, wenn man das deutsche Wort dafür brauchen kann, aber der eben das Ding steuert und du musst so tief im Thema sein, dass du auch bei Windstärke 12 da durchkommst. Ja? Und wenn du nicht vorbereitet bist, kommst du ins Schlingern bei Windstärke 12 und das darf dir eben nicht passieren. Ja? Sondern du musst ganz klar deine Botschaft und deine Dinge wissen, deine Guideline haben, nicht unverrückbar. Ja? Wenn es gute Gründe gibt, das zu verrücken, kann man das machen, aber das entscheidest du hier vorne, du bist der Steuermann. Ja? Das, glaube ich, ist das Verständnis, was man haben muss und dann ist eine gewisse Empathie, die man mit den Leuten entwickelt und so weiter, wichtig. Aber deshalb, um auf die Frage nochmal final zu antworten, ich gehe tief rein und versuche zumindest die großen Themen zu finden. Und die auch zu verstehen, das ist manchmal nicht ganz einfach, besonders dann, wenn es um Ingenieurwissenschaften im weitestgehenden Sinne des Wortes geht. Aber es gibt immer Leute, die man kennt, wo man sich dann auch mal schlau machen kann. Ich weiß nicht, wie man einen Job, den ich jetzt mache, gemacht hat, bevor es Internet gab. Das sage ich jetzt vielleicht auch. Also ich hab in St. Gallen studiert und wenn ich dieser Alma Mater irre dankbar bin für etwas, ist, dass sie mir gezeigt hat, wenn du nicht weißt, wisse, wo du es finden kannst. Ja? Suche einen Weg. Und das glaube ich, dieses, ich kenne wen, den ich fragen kann. Ich finde auch klare Fragestellungen aus einem Gesamtkonstrukt heraus, sowas zu extrapolieren. Ich glaube, das hat man mir dort beigebracht. Und das finde ich eine sehr, sehr gute, also zumindest war es für mich eine sehr gute Schule dort.
Wir sollten jetzt mal gleich auch über Digital Finance sprechen. Das ist ja das zweite Schwerpunktthema, was wir uns für heute vorgenommen haben. Trotzdem noch eine Anschlussfrage, weil mich das irgendwie doch fasziniert, dieses Moderatorenleben. Hattest du ein Vorbild oder Vorbilder oder hast du heute noch Vorbilder?
So richtig ein Vorbild hatte ich nie. Ich gucke mir aber sehr genau an, was im Fernsehen läuft. Also jetzt vor allem seit Covid natürlich mit der Kamera. Bisher war das für mich eher dann, also diese Live-Veranstaltungen, da hast du ja weniger Role Models, ja, weil ich nicht so viele Moderatoren in irgendwelchen Live-Veranstaltungen sehe. Aber ich gucke im Fernsehen schon sehr genau hin, wie fragen die, was fragen die, wie gucken die, wie holen die Leute oder eben auch nicht, ja. Jetzt mal, das kann man auch bei Nachrichtensprechern teilweise abgucken. Ja? Also die Ingo Zamperonis der Welt machen viele Dinge sehr, sehr, sehr gut. Und da musst du mal einfach aktiv zuschauen, da kannst du ganz viel lernen.
Statt nur auf die Nachrichten zu hören, Ingo, gucken wir auch mal zu.
Machen wir auch mal, genau.
Ja, Jetzt bist du auf die völlig verrückte Idee gekommen, eine große deutsche Finanzkonferenz zu organisieren. Als hätten wir nicht schon genug. Ich glaube, die meisten unserer Zuhörer waren wahrscheinlich schon mal auf Konferenzen. Viele haben sie vielleicht sogar schon mal vorgetragen oder waren in irgendeiner anderen aktiven Form dabei. Ich bin auch immer bei vielen und sehe, wie sich, glaube ich, alle schon schwer tun, ein Format zu finden, das jetzt nicht ein Copy-Paste von was anderem ist. Und ich glaube, auch die Anzahl der bedeutenden Konferenzen, wie ich sie mal nennen würde, hält sich vermutlich da auch echt in Grenzen. Also ich bin auch schon zu vielen gegangen, wo ich nachher gesagt habe, was war das denn jetzt wieder? Ein halber Tag oder Tag Zeitverschwendung, weil irgendwie da ist gar nichts von hängen geblieben. Jetzt kommst du, und gut, da war Corona, glaube ich, noch nicht absehbar, als du auf die Idee kamst, aber kommst du auf die Idee, in Deutschland eine Finanzkonferenz zu organisieren? Warum? Wie kamst du drauf? Was ist das Besondere? Erzähl mal.
Das Besondere war zunächst mal, dass ich ja gerade die Finanzindustrie eigentlich auch verlassen hatte, ja, um nochmal breiter zu gehen. Jetzt komme ich schon wieder mit Finanzen. Nein, also ich mache ja Digital Finance, ne? Also digitale Finanzen. Das heißt, es geht darum, die Leute zu finden oder mit den Leuten etwas zu machen, die, ich sag mal, die Zukunft der Finanzindustrie prägen wollen, da innovativ unterwegs sind. Das gilt eben für Banken auf der einen Seite, aber genauso eben für die ganzen Fintechs und so weiter und die zuliefernden Branchen, so nenne ich es mal. Wie kommt man auf so eine Idee? Einmal Unternehmer, immer Unternehmer. Einen springen permanent Dinge, also mir zumindest geht es so, mich springen dauernd Sachen an, die ich ja eigentlich auch noch machen könnte. Ja, ich habe ja noch nichts zu tun, ne? So ungefähr. Und das stimmt ja alles gar nicht, aber man sieht Dinge, man denkt sich, warum nicht ich? Man denkt sich auch, da müsste man was tun. Also man möchte Dinge bewegen. Ich glaube, das ist so ein Ding, was man da hat. Und ja, irgendwann, wie gesagt, ich hatte so eine Initialzündung, weil ich diese Konferenz in Zürich gesehen habe. Meine ist ganz anders, aber es braucht so einen Moment, wo man anfängt zu denken, ja, und das war der Moment. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wir müssen eigentlich in Frankfurt, ich wohne in Frankfurt seit vielen Jahren, als Kölsche natürlich sozusagen im Exil, aber nein, hier lässt sich's ganz gut leben und irgendwo sehe ich dieses Frankfurt sehr stark geprägt von einer irre guten etablierten Finanzindustrie. Aber eben im ja, Digital Finance Bereich, nicht jeder muss jetzt das Tech Cluster haben, aber doch möglicherweise noch nicht genügend nach außen kommuniziert, auch nicht genügend diskutiert hier. Und da habe ich gedacht, warum haben wir eigentlich nicht hier eine Konferenz, die mal diese Player hier an diesen Standort bringt? Wir brauchen ja gar nicht jedes Fintech in Frankfurt, aber Frankfurt ist ja europäisch gedacht ja nun doch nicht nur wegen der EZB eine der wichtigsten Finanzplätze und ja, unter den ersten 10 weltweit von den bedeutenden Finanzplätzen dieser Welt. Also sollten wir doch hier mal mit einem gehobenen Rückgrat ja, in die Welt auch hinausgehen und sagen, wir stehen auch für Zukunft. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema. So, das ist mal ein Punkt. Dann moderiere ich zum Beispiel seit Jahren den Hessischen Unternehmertag, wo der Ministerpräsident ist. Insofern liegt mir auch dieser Standort ein Stück weit am Herzen, ja, wenn man dann eben so ein bisschen da auch die Standortthematik mitkriegt. Und irgendwie habe ich gedacht, wir haben so hier alle, ja, wie sage ich denn, Prerequisites, wer ist das, Voraussetzungen, um so etwas zu machen an diesem Standort. Wir sind aber ein Hub, ja, ganz wichtig, ne, was ich eben gesagt habe. Wir haben auch einen Flughafen, das ist ein Hub, ne, da fliegt man rein, da fliegt man vielleicht mit besserer Erkenntnis dann auch irgendwann wieder raus. Es müssen nicht alle hier sein, aber hier ist das Zentrum der Diskussion. Und einen solchen Hub wollte ich für Digital Finance hier aufbauen, zumindest mal für die Diskussion um das Ganze. Und das, ja, weil ich ja nicht nur eben dieses Thema gesehen habe hier für Frankfurt, aber auch weil ich gesehen habe, Konferenzen gibt es dazu gar nicht. Wir haben so viele, was du beschrieben hast, Olli, wunderbare, wirklich Business-Konferenzen, aber halt im klassischen Sinne. Wir haben auch die ein oder andere Start-up-Werkstatt, aber so das Dazwischen, ja, wo man miteinander ist, wo die Leute sich treffen, wo eben genau diese Plattform entsteht, wo eben Incumbent, also Etablierter und Entrant, also Startup und öffentliche Hand und Wissenschaft, wo sie alle zusammenkommen, das ist etwas, was fehlt. Und irgendwo bin ich auch der Meinung, und deshalb also diese Frankfurt Digital Finance, dass man eben ja die Dinge gesamthaft denken muss. Ja, das ist auch etwas, was ich im Studium sehr stark gelernt habe. Immer die Umwelt ein Stück weit mit einbeziehen und alle möglichen Stakeholder, nicht so ein Monoliner sein. Ja, und ich glaube, deshalb haben wir gesagt, Frankfurt Digital Finance ist eine englische Konferenz, deshalb eben sehr, also deshalb dieser Titel Frankfurt Digital Finance. Haben wir gesagt, das ist eine Konferenz, die das europäische Digital Finance Ökosystem verbinden soll. Und was verbinden? Wir verbinden die Player, was ich eben schon gesagt habe, also die Banken und die Startups und die öffentliche Hand und die Wissenschaft. Wir verbinden aber auch Themen, ja, wir gehen immer breit. mit der Meinung, dass eben einer, der sich um künstliche Intelligenz kümmert, auch etwas von dem lernen kann, der Blockchain macht und umgekehrt. Ja? Und das Dritte, was wir verbinden, sind eben europäische Regionen. Da entstehen so viele Netzwerke im Moment, dass das ganz wichtig ist, auch dieses Europa zu stärken. Und ich glaube, nur wenn wir hier kollaborieren an diesem Standort, dann haben wir auf Dauer die Chance, da wirklich global wettbewerbsfähig zu sein. Und das hier ist jetzt ein kleiner Beitrag dazu, aber es ist mein Beitrag und es macht eine Menge Spaß. Und ja, irgendwann, ich habe halt das die Idee gehabt und dann hat ein Freund zu mir gesagt, wenn nicht du, wer dann? Und moderieren, das kannst du doch jetzt eigentlich schon, jetzt mach das doch halt mal. Ja, und dann habe ich halt gemacht und jetzt geht die Konferenz in die dritte Ausgabe. Also im dritten Jahr. Wir haben die erste Konferenz 3 Wochen vor Covid gemacht.
Und Finance definierst du sehr bankingnah, weil immer die Frage ist ja, was ist eigentlich Finance? Ne? Also Insurance ist, glaube ich, außen vor meistens. Dann Payments, ist das Teil des Bankings oder ist das auch wieder eigentlich ein Spezialthema? Habt ihr da euch Gedanken gemacht, wie weit oder eng ihr Finance fassen wollt?
Nein. Da würde ich, also das finde ich, kann auch mal ein Stück weit das eine Jahr mehr das andere Jahr mehr das. Ich schaue mir immer ein bisschen die Themen des Jahres an. Was spielt eine Rolle? Also zum Beispiel dieses Jahr spielt natürlich sowas wie ESG, also das ganze Sustainability, Nachhaltigkeitsthema eine große Rolle zum Beispiel. So, und so nehme ich Themen auf, lasse sie dann auch mal wieder fallen. Also ich habe zum Beispiel, wenn du sagst Versicherung, ich habe dieses Jahr überlegt, im letzten Jahr hat Julian Teike von WeFox bei uns gesprochen, ich habe überlegt, ob wir einen eigenen InsurTech-Slot machen. Das ist ja am Schluss, findet das dieses Jahr nicht statt, weil die Slots dann voll waren und so weiter. Das hat dann so verschiedene Gründe, die sind dann ganz operativ manchmal. Aber im Grundsatz ist es ein Thema, was ich schon mitdenke, ja, und wo ich auch gucke, gibt es da ganz interessante Entwicklungen, die sich auch ja, da eingleisen lassen und die Sache befruchten. Da komme ich eigentlich her. Ja? Alles das, was der Sache oder dem gemeinsamen Gespräch hilft, wo man sagen kann, da kann man was lernen. Ich hatte auch die letzten 2 Jahre immer einen Cross-Industry-Slot. Da haben wir geguckt, ja, was passiert eigentlich in anderen Industrien. Im ersten Jahr haben wir in der Mobilitätsbranche geguckt, ja, was kann eine Bank in der Transformation von einem Autokonzern lernen. Letztes Jahr haben wir geguckt, was kann eine Bank von der Gaming-Industry lernen. War auch hochinteressant. Also so suche ich mir auch Andock-Felder, weil du jetzt Payment gesagt hast. Payment gehört ja ganz klar da rein. Ja, das ist ja eine Bankfunktion am Ende der Straße. Das habe ich jetzt dieses Jahr nicht dezidiert dabei, weil es sehr viele eigene Payment-Konferenzen auch gibt. Da hatte ich den Eindruck, brauchen wir das Thema auch nicht jedes Jahr wirklich nochmal explizit. Aber das spielt, wenn du eine Bank oder eine Neobank dabei hast, spielt Payment natürlich auch immer automatisch mit eine Rolle. Ja, und natürlich sind die Teilnehmer auch aus solchen Bereichen. Also das fließt so ein bisschen. Aber das finde ich jetzt auch nicht, das ist auch nicht schwierig in meinen Augen, sondern im Gegenteil, wo es interessante Entwicklungen gibt, da nehmen wir sie ja.
Ist es ja, leicht, mit so einer Konferenz Geld zu verdienen oder braucht man da 5 oder 6 Anläufe, bis man es hinkriegt, dass man so eine Bekanntheit hat, dass man die richtigen Teilnehmer bekommt, dass sie die richtigen Teilnahmegebühren zahlen, dass man Sponsoren gewinnt, die vielleicht auch wiederum bezahlen?
Und wie verdient man überhaupt Geld mit sowas, Corinna?
Okay, Olli, ich ziehe deine Frage vor, weil in der Tat, wie verdient man Geld? Also für uns gibt es im Wesentlichen zwei Income Streams oder ja, eben Einkommensquellen. Das eine ist sind Sponsoren und das zweite sind die Tickets, ja. Tickets ist, das haben mir vorher schon Leute gesagt, das habe ich nie geglaubt, aber das ist viel, viel schwerer als Sponsoren. Das liegt aber, das ist so ein bisschen wie in der Medienbranche, ja, wie der Zeitung, da zahlt online auch keiner. Ja, da wollen sie es alle kostenlos haben und gut, dass eine Zeitung am Kiosk was kostet, das haben wir alle noch gelernt, aber online ist ja irgendwie aller Content immer kostenlos. Ja. So, also insofern, diese beiden Income Streams gibt's. Jetzt ist natürlich die Frage zu beantworten, meinst du das mit oder ohne Covid? Ich muss dir ehrlich sagen, dass Covid hat natürlich ein schweres, wie sage ich denn, ist schon ein schweres, eine schwere Bürde für uns, ja? Weil, also im ersten Jahr, klar, ich habe ja gerade gesagt, so 3 Wochen vor Covid hatten wir das Glück, die erste Konferenz noch gerade rauszubringen. Ich meine, wer hätte gedacht, was danach passierte? Ich weiß noch, wie wir am Ende der ersten Konferenz standen und dachten, boah, toll, jetzt können wir das, ja. Da haben Leute auch gesagt, Mensch, ihr habt das erste echte Ökosystem-Event dieser Stadt gemacht, großartig, weiter so, ja. Es sah so aus, als wenn wir jetzt gerade mal, ja, wir hatten uns irgendwie hier auch tief in die Eventszene mit einer Konferenz schon eingegraben, das sah eigentlich alles sehr rosig aus. Und dann kam dieses Covid. So. Und dann haben natürlich vor allem die Unternehmen, die amerikanische Verbindungen, sage ich jetzt, noch nicht mal Wurzeln nur haben. Ja, die hatten dann alle Mitarbeiter im Homeoffice, keiner durfte auf irgendeine Konferenz, die hatten einen Travel-Stop oder haben es auch teilweise noch, die dürfen dann überhaupt keinen Pfennig Geld mehr irgendwo ausgeben für irgendeine Konferenz. Also das ist schon heftig. Und wir haben es letztes Jahr geschafft, dass wir es also mit Sponsorengeldern, und da muss ich ehrlich sagen, ein riesiges Dankeschön an alle die, die uns die Stange gehalten haben. Das haben manche Leute verstanden. Ist auch wieder sehr stark persönliche Netzwerke, tragfähige Netzwerke, ist alles das, was hält. Es gibt Leute, die sagen, Mensch, ich sehe, was du für einen tollen Job da machst. Ich bleib dabei, ja, egal, ob das jetzt gerade hier für uns das bringt oder nicht. Wir sind dann nächstes Jahr ja auch dabei und so weiter. Also solche gab's. So, das war vielleicht auch ein Stück weit Glückssache. Wir haben es letztes Jahr geschafft, das wirklich halbwegs gut rauszubringen. Also zumindest mal so, dass wir da keinen Verlust gemacht haben. Dieses Jahr besser, aber also ich sag mal, was Sponsorengelder anginge, wenn wir ein normales Jahr hätten, das 2,5- bis 3-fache, würde ich denken, wäre drin. Locker. Und das ist schon überall. Also es gibt immer wieder Discounts, die du einräumen musst, wenn wir jetzt ganz online, und wir haben ja dauernd diese Szenarien, mit denen wir spielen, ja. Ich kriege jeden Tag jetzt 3-4 Mal die gleiche Frage. Geht denn nicht jetzt doch virtuell? Ja? Und klar, ja, was willst du machen? Aber umgekehrt, wir haben entschieden, wir gehen, die Zeit geht weiter, die Themen gehen weiter. Man muss auch als Unternehmer Krise können. Und also können wir das auch. Und nein, wir gehen mit den Möglichkeiten, die wir haben, und sind dann froh und glücklich, wenn es dann irgendwann mal anders wieder ist. Auf der anderen Seite, man muss ja auch sagen, man lernt was. Ja, wir haben gelernt, wie so ein Online-Event funktioniert, mit allen lustigen Features, die sowas haben kann, mit also irgendwelchen Tischen, wo es dann nochmal separate Web-Talks gibt und Netzwerkgeschichten und Table-Captains und sonstigen Chat-Funktionen und was man alles so Schickes noch machen kann und virtuellen Ausstellungsständen. Haben wir gelernt, ist ja nicht falsch. Ich glaube, wir alle präferieren das live vor Ort, aber die Welt wird wahrscheinlich hybrid werden in Zukunft, und wenn man dann den Speaker aus Singapur in Zukunft eben auch so haben kann, ohne dass er fliegt, 12 Stunden im Flugzeug, ist das ja auch schön.
Ja, also unsere Sympathie hast du auf jeden Fall. Wir sind ja selber Sponsor bei ganz vielen Konferenzen, nehmen an vielen teil, und wir nutzen das natürlich auch gnadenlos aus, dass wir dann immer versuchen, noch irgendwo den Preis zu drücken, weil es könnte ja doch hybrid sein oder bestimmte Dinge können nicht angeboten werden und so weiter. Also nicht einfach, aber es wird ja irgendwann wieder besser, glaube ich. In gewisser Weise setzt du natürlich auch Themen. Viel kommt natürlich auch immer, dann hängt davon ab, wie das aufgegriffen wird, wie die Teilnehmer als Multiplikatoren fungieren, wie das vielleicht auch in den Medien aufgegriffen wird. In gewisser Weise verfolgt man ja vielleicht auch sowas wie eine Mission mit den Konferenzen und der Art und Weise, wie man die Agenda zusammenstellt. Was ist denn sozusagen deine Kernbotschaft, die du mit der diesjährigen Frankfurt Digital Finance verbreiten möchtest?
Also ich glaube, eine Kernbotschaft ist für mich mal im Wesentlichen dieses europäische Digital Finance Ökosystem mit zu unterstützen, zu supporten und sozusagen nur über Kollaboration, indem wir eben alle zusammen arbeiten und unsere Stärken zusammenbringen, glaube ich, können wir global wettbewerbsfähig dastehen als Europäer. Ja? Also mir hat eine Initiative diesen Sommer, die der Macron, der französische Staatspräsident, ja mit unterstützt hat oder mit auf den Weg gebracht hat, sehr gut gefallen. Und das war diese Initiative Scale Up Europe, wo ich glaube 150 Multiplikatoren sich zusammengetan haben und gesagt haben, hier, wir müssen diese Tech-Industrie in Europa stärken, wir müssen diese Themen vorantreiben und sich da eben sehr stark auch um die Rahmenbedingungen gekümmert haben oder die auch angesprochen haben, was muss da politisch passieren, regulatorisch und so weiter und so fort. Und ich denke, das Bewusstsein darüber zu schärfen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe da auch einen ganzen Programmpunkt jetzt dazu, wo es eben um nichts anderes geht, als welche Rahmenbedingungen brauchen wir, um Tech-Unternehmen, in meinem Fall jetzt hier Fintech oder Intertech, zu scalen. Ja? Was muss da eigentlich passieren? Ja? Und da ist dann der Nicola Beer vom Europäischen Parlament dabei, die aber ja gleichzeitig auch in der Partei ist, die den deutschen Finanzminister im Moment stellt, ja? Die ja auch einiges gesagt haben jetzt in ihrem Koalitionsvertrag zu dem, wie sie eben Tech-Unternehmen auch oder auch Gründer stärken wollen. Da ist aber dann auch jemand, so hier der IT-Vorstand der Deutschen Bank dabei oder Innovationsvorstand heißt er, glaube ich, sogar mittlerweile. Da ist dann eine Miriam Wohlfahrt als Fintech-Vertreterin dabei, ne? Also unterschiedlichste Perspektiven und der Vorstand der Bundesbank, wo so jeder nochmal aus seiner Perspektive auch die wichtigen Pole setzen kann und reinbringen kann. Und ich glaube, das ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Ja? Und ein zweites Thema ist sicherlich auch, das geht da einher, ist ein Programmpunkt, den wir genannt haben, Later Stage Funding and Exit for Fintechs. Auch das ist ein Punkt, was wir gesehen haben, wenn wir jetzt Digitalunternehmen scalen, also skalieren, die kommen ja alle dann irgendwann in die Situation, ja, was kommt nun? Ja, plane ich jetzt einen Börsengang und so weiter? Und das ist auch natürlich hier für den europäischen Kapitalmarkt was ganz Wichtiges. Die Börsen und so weiter, ja, wie viel Investoren kommen hierher, investieren hier Geld, wie viele Investoren kommen aber auch aus Europa, investieren ihr Geld in die europäische Tech-Industrie? Ich denke, da ist ein ganz großer, da ist eine ganz große Bewegung drin und deshalb haben wir auch ein ganzes Programm zum Beispiel zu dem Thema.
Versteht die deutsche Politik eigentlich, wie wichtig Digital Finance ist, wie wichtig die Förderung des Finanzplatzes Frankfurt ist, wie wichtig es ist, vielleicht auch für Fintechs, für Startups, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, und zwar in jeder Phase, von der Frühphase bis zum Exit?
Also, ich würde antworten mit einem klaren Jein. Da ist ein Stück weit Hoffnung drin. Ich würde sagen, bisher war es sehr oft so, dass die Deutschen sind die Künstler, die Ingenieurskünstler, der Mittelstand, die Industrie, das ist das, was aus Deutschland kommt. Und das muss man ja auch sagen, das ist ja gigantisch, was dieses Land hervorbringt und wie viel Weltmarkt auch Nischenführer es gibt. Ja? Da staunt man ja ganz oft, das sehe ich auch oft in meinen Moderationen, Dinge, wo du noch nicht mal glaubst, dass es sie geben muss. Die gibt es und das mit Weltmarktführerschaft. Also da würde ich sagen, Haken dran, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, muss die deutsche Politik auch verstehen, dass ein Finanzplatz wichtig ist und nicht nur böse. Ja? Das ist, wir erinnern uns, vor ein paar Jahren waren die Heuschrecken die ganz Bösen, davor waren es oder danach, weiß nicht, waren es die Banken, die ja alle nur böse waren und sind. Ich glaube, also wenn man mal guckt, ich bin aufgewachsen als ein Kind der Chemieindustrie. Ich finde, diese Chemieindustrie hat eine, ich sage es nur deshalb, weil ich es eben sehr eng mitgekriegt habe als Kind, ja. Diese Chemieindustrie hat ja eine ganz tolle Transformation eigentlich gemacht, ne? Die war ja so ein bisschen der Bad Guy der 70er und 80er Jahre. Und dieses Bankenbashing und so weiter muss eigentlich jetzt mal konvertieren in auch ein Vertrauen in diesen Sektor. Ja? Und da meine ich eben auch Digital Finance Unternehmen, Vertrauen rein in die Fintechs und so weiter. Ja? Das sind ja nicht alles lauter Verbrecher in Anführungsstrichen. Ganz im Gegenteil. Ja? Das sind Leute, die wirklich kluge Ideen haben, die hochintelligent sind, die es treiben und die natürlich auch erkennen, dass gewisse Transformation stattfinden muss. Ja? So, und die Politik muss da in meinen Augen nochmal aufgreifen, dass eben nicht nur die Realwirtschaft hier eine große Rolle spielt, sondern eben auch die Finanzwirtschaft. Das gilt für Versicherungen ganz genauso. Also ich hätte Angela Merkel viel, viel lieber hier öfter gesehen an diesem Finanzplatz. Ich weiß nicht, wie oft sie hier war. Oft war es auf jeden Fall nicht. Ich habe ein Stück weit die Hoffnung, dass der neue Finanzminister da ein bisschen stärker sich einbringt, wird sich zeigen. Aber es wäre schön und ich glaube, hier auch aus Frankfurt gibt es die ein oder andere Bewegung auch, die auch sagt, dieses Thema ist ganz wichtig. Auch da können wir natürlich in Paris lernen. Also Präsident Macron ist da sicherlich jemand, der seinen Finanzplatz zu stärken weiß. So würde ich das mal formulieren. Und es kann aber nicht ein Europa sein, wo wir lauter Kleinstaaterei machen, aber es muss für mich ein Europa sein, wo natürlich auch jeder seine Stärke reinbringt. Und da würde ich sagen, und wenn wir über Deutschland reden, ist wahrscheinlich Frankfurt dieser Finanzplatz auch seine Stärke dort zeigen, ja? Mit allen Facetten, die das dann hat.
So, dann lass uns mal einen Knopf dran machen. Also mal angenommen, der ein oder andere Hörer hat jetzt Lust drauf bekommen und hat sich noch nicht angemeldet. 2. Februar ist die Frankfurt Digital Finance. Wie findet die denn jetzt statt? Also wir haben Corona, sind noch knapp zwei Wochen, je nachdem, wann es der Hörer hört. Habt ihr es physisch geplant? Reisen wir nach Frankfurt? Wählen wir uns ein? Was ist denn das Format deiner Wahl dieses Jahr?
Also erstmal der Termin ist wirklich, wie du sagst, 2/22, also 2/22, ganz schönes Datum. Und es sind auch Also bis dahin in der Tat noch, ja, je nachdem, wer es dann wann hörte, ja, 2-3 Wochen. Das ist jetzt die heiße Phase. Wir haben natürlich, also ursprünglich haben wir gedacht, juhu, dieses Jahr machen wir wieder ein tolles Live-Event und alles live und online sind jetzt eigentlich nur noch die dann jenseits von Europa hocken. Das ist natürlich jetzt nicht der Fall. Wir denken, ich habe ja gesagt, wir haben im ersten Jahr waren wir live vor Ort, im zweiten Jahr waren wir voll virtuell. Jetzt dieses Jahr probieren wir es nochmal neu. Also sprich, wir machen eigentlich 2 Konferenzen auf einmal. Also wir versuchen das vor Ort stattfinden zu lassen, in der Tat. Und eine Online-Version mit anzubieten. Das heißt also dieses schöne Hybrid, sogenannte Hybrid-Format. Wir hoffen noch auf alle Speaker vor Ort. Das sieht im Moment auch ganz gut aus. Also ich glaube, es gibt 1, 2. Einer hat Chinese New Year in Singapur. Okay, klar. Der hat natürlich dann, ja, möchte da nicht reisen an diesem Tag und wäre natürlich auch, oder wenn jetzt noch mal eine Reisebeschränkung wäre für den einen oder anderen, weil wir aus, ja, aus ganz Europa hier Sprecher haben, kann das natürlich noch mal passieren. Wir bieten die Möglichkeit an. Aber im Grundsatz gilt Speaker vor Ort und die maximal mögliche Anzahl Leute vor Ort, also Teilnehmer. Wir bieten an eine, in Deutschland nennt man das ja die 2G-Plus-Variante, das heißt also geimpft oder genesen und dann zusätzlich getestet. Und wir haben gesagt, wir gehen auch nochmal weiter, als die Politik es im Moment tut. Also wir werden einfach jeden testen am Eingang, ja? Also auch geboosterte und so weiter, einfach um ein Maximum an irgendwelcher Sicherheit zu schaffen. Das, denke ich, sind wir unseren Gästen schuldig. Am Ende muss das natürlich jeder selbst entscheiden, ob er das... Ja, ein Restrisiko ist immer, ja, das haben wir aber auch natürlich in ganz normalen Grippejahren, das hat man auch, aber das muss jeder für sich entscheiden, die Online-Teilnahme ist möglich und wie gesagt, wir freuen uns aber auch, wenn da einiges noch in Frankfurt hier los ist. Wir gehen ins Zoopalais, das ist eine sehr schöne Location mit einer schönen Terrasse auch raus Richtung Zoo, da kann man dann in der Pause mal sein und ansonsten passt das für uns von der Größenordnung ganz schön. Schauen wir mal, ob es klappt. Ich hoffe, dass im Moment sind wir eigentlich ganz guter Dinge, dass wir das mit dieser besagten 2G-Plus-Variante machen können.
Wir drücken die Daumen. Mit wie viel Teilnehmern rechnest du?
Also wir dürfen vor Ort im Moment 150 Gäste hinbringen, also plus Speaker. Das ist, sagt die momentane Situation. Das müssen wir halt dann kurz vorher sehen. Und wir hatten im letzten Jahr ungefähr 1000 Online-Zuschauer zusätzlich. Was heißt zusätzlich? Gut, letztes Jahr war das die Gesamtmenge. Ich würde hoffen, dass das wieder in der Größenordnung sich bewegt. Ja, das ist natürlich jetzt ein Laufen auf die letzten Tage. Weil ihr könnt euch vorstellen, dass ich sag mal so Tickets kauft man dann nicht vor Weihnachten, wenn man nicht weiß, ist das online, ist das, ja, weil das ist auch ein Preisunterschied. Also insofern, wobei wir dann auch anbieten, dass wenn wir wirklich online gehen müssen, dass wir dann denjenigen, die ein Ticket vor Ort gekauft haben, natürlich dann den Rest, die Differenz auch erstatten.
Ja, wie Olli schon gesagt hat, wir wünschen dir sehr viel Erfolg. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass solche Konferenzen stattfinden. Und gerade diese, wie wir gehört haben, hat auch eine klare Botschaft. Wir sind theoretisch schon am Ende unserer Zeit. Praktisch habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar beschäftigen wir uns hier auch viel mit Customer Experience. Also wir gehen jetzt mal sozusagen, nehmen etwas andere Perspektive ein und sprechen dich als Konsumentin an. Wir haben ja viel gehört über Fintech und wie sich Banking ändert. Gibt es irgendeinen Anbieter, irgendeine Anwendung, irgendwas, was dich als Kundin total begeistert, wo du sagst, das ist wirklich eine Digital Experience, die erfreut mich jedes Mal, wenn ich sie nutze?
Also das würde ich jetzt aus Gründen der, ja, weil ich habe ja Sprecher aus dem Bereich und so weiter, das würde ich jetzt mal so nicht sagen wollen. Aber was ich sagen kann, ist, mich erfreuen die, wo es ein Stück weit, wo das Produkt emotionalisiert wird, ja. Also wo wir sehen, dass das mehr wird als dieses trockene, ich sehe Zahlen wachsen und so weiter. Du hast ja hier ein nicht anfassbares Produkt im Banking im Wesentlichen, außer diesem Stück Karte, was man mal hatte. Auch das wird ja mittlerweile schon zur App. Also insofern glaube ich, dass da eine Chance ist für alle die ein Stück weit das aufladen mit einem emotionalen Mehrwert und Nutzen. Und das ist jetzt vielleicht auch eine weibliche Sichtweise. Ich glaube aber, dass die auch mehr und mehr adoptiert wird von vielen und dass man da einen gewissen Spaßfaktor auch erlaubt. Und Spaß muss ja nicht immer heißen unseriös, ganz im Gegenteil. Ich finde, das kann auch zusammengehören. Oder Freude an der Sache. Lassen wir es vielleicht mal so formulieren.
Okay, alles klar. Dann ist das der Rest der Fantasie unserer Zuhörer und Zuhörer überlassen. Wir bohren jetzt auch nicht nach. Und ja, Corinna Regerer, wir bedanken uns ganz herzlich, dass du unser Gast warst heute. Und ja, ich hoffe, dass wir uns vielleicht irgendwann wieder über dieses Thema austauschen können. Vielleicht auch in anderen Formaten nochmal. Es hat jedenfalls sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Danke euch, hat mir auch Spaß gemacht.
Mir auch. Ich bin am 2. auf jeden Fall dabei, also freue mich auf Frankfurt.
Genau, und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wünschen wir an dieser Stelle natürlich nochmal ein gesundes, glückliches, erfolgreiches 2022. Und natürlich hoffen wir, dass ihr uns weiter gewogen bleibt. Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.